Schönen guten Morgen miteinander. Ja, wir würden ja heute mit der Einleitungspredigt starten, aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Aber mir ist was dazwischen gekommen in der Vorbereitung. Am Mittwoch hatte ich einen Boulder-Kletterunfall in der Halle. Bin von ganz oben, ich habe den Top-Boulder erreicht, das ist schon mal das Wichtigste. Ich habe den Top-Boulder erreicht und dann bin ich gefallen und zwar ganz blöd abgestützt dann auf den linken Ellbogen, was man unbedingt nicht tun sollte, sondern man sollte sich abrollen lassen. Das ist, wie die Profis das machen würden. Offensichtlich bin ich eines Besseren belehrt worden darüber, wie gut ich richtig wirklich bouldern kann. Aber egal. Alles, was ich heute anhabe, habe ich auch selber anziehen können, bis auf die Socken. Das geht nicht. Da hat mir die Kara geholfen. Das war sehr schön. Ja, es ist schön, eine hilfreiche Familie zu haben. Und das ist gut. Ich bin dankbar für vieles. Am Mittwoch erfahre ich mehr, was genau alles kaputt ist. Und dann schaut man weiter, was das alles bedeutet. Was wir trotzdem machen heute, auch wenn es keine fertig vorbereitete Predigt gegeben hat, ist eine Einleitung in unsere neue Predigtreihe, auf die ich mich sehr, sehr freue. Das Lukas-Archiv, Dr. Lukas Untersuchungen für einen Glauben, der gewiss ist. Und ich habe diese Woche gelernt, wie wichtig die richtige Diagnose ist, wenn man Heilung erfahren möchte. Weil ich noch nicht genau weiß, was ich alles habe da in meinem Ellbogen, ist auch noch völlig unklar, was ich brauche, um Heilung zu erfahren. Das hat mir die Ärztin diese Woche erklärt. Deswegen hat man mich zum MRT geschickt. Deswegen muss ich da warten, bis die Ergebnisse da sind. Und erst wenn man sieht, was wirklich los ist, erst wenn die richtige Diagnose gestellt werden kann, weiß man, wie Heilung geschehen kann. Um Heilung zu erfahren, muss die richtige Diagnose her. Das ist ganz wichtig. Und niemand hat das besser gewusst als Lukas, der Arzt. Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Da sind wir richtig. Genau. Der Lukas, der war ein Begleiter und Freund vom Apostel Paulus, hat ihn auf großen Teilen seiner Missionsreisen begleitet. Und der Lukas hat als Arzt natürlich einen Blick für Menschen, die Heilung brauchen. Geschrieben hat er das Lukas-Evangelium für einen Mann namens Theophilus. Und was der Theophilus brauchte, das hat der Lukas ganz genau gewusst, weil der Lukas einen Blick für Menschen hat, die Heilung brauchen. Und was der Theophilus gebraucht hat, war Gewissheit. Und zwar Gewissheit im Glauben. Und das sehen wir in den allerersten Versen des Lukas-Evangeliums. Da schreibt nämlich der Lukas an den Theophilus, für den er das Evangelium hier aufgeschrieben hat. So schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang genau nachgegangen bin, es dir, Theophilus, der Reihe nach zu beschreiben, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Das ist, warum Lukas geschrieben hat. Wir wissen nicht genau, ob der Theophilus gläubig, aber zweifelnd oder noch ungläubig, aber fragend war. Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, ist, dass er Dinge gehört hat über Jesus. Und was wir wissen, ist, dass er Gewissheit brauchte, ob dieser Dinge, die er über Jesus gehört hat. Und Lukas verschreibt ihm als nötige Behandlung sein Evangelium, das Lukas-Evangelium. Und zwar einen genauen Bericht über die Geschehnisse durch und um Jesus, Untersuchungen, die Lukas angestellt hat, durch die ganzen Augenzeugenberichte, die er gesichtet hat, für einen Glauben, der gewiss ist. Darum geht es im Lukas-Archiv, im Lukas-Evangelium. Aber der Lukas, der hat ja diesen Bericht, dieses Evangelium nicht nur am Ende für Theophilus geschrieben. Das war schon seine erste Intention. Aber geschrieben hat er das genauso für uns. Und das wissen wir darum, weil das Lukas-Evangelium Gottes Wort ist. Gottes Wort für uns heute genauso wie damals für den Theophilus. Der Theophilus ist nämlich nicht der Einzige, der Gewissheit braucht, oder? Ich glaube, nur weil wir 2000 Jahre weiter sind, heißt das nicht, wir brauchen weniger Gewissheit als die Leute damals. Wir brauchen auch Gewissheit. Wir sind auch unsicher oder schwach im Glauben. Das Lukas-Evangelium ist voll mit Menschen, die schwach im Glauben sind oder mit Unglauben kämpfen. Wir hören im Lukas-Evangelium Jesus Dinge sagen wie: Wo ist euer Glaube? Das fragt er seine Jünger, nachdem sie Todesangst haben im Sturm und Jesus den Sturm gestillt hat. Wir hören Jesus Dinge sagen wie: Wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden, wo es ums Gebet geht. Wir hören Jesus gegen Ende des Lukas-Evangeliums, ganz am Schluss in Kapitel 24, zu seinen Jüngern sagen: Wie ist doch euer Herz träge zu glauben? Und vielleicht findest du dich in diesen Aussagen irgendwo. Vielleicht könnte das auch auf dich und auf mich passen, weil das einfach die Realität ist, oder? Die Bibel ist keine Geschichte und das Evangelium auch nicht voller Superheroes und Glaubenshelden, sondern von Menschen, die darin Hilfe brauchen. Menschen so wie du, Menschen so wie ich. Und ich bin froh, dass das Lukas-Evangelium hier ganz deutlich zeigt, dass Jesus genau für solche Menschen gekommen ist. So Menschen wie für dich und für mich, die Hilfe und Heilung brauchen für ihren Glauben, für ewiges Leben. Das ist die Botschaft von Lukas. Und wir sehen, wie Menschen in Jesus Glauben finden im Evangelium. Und zwar Glauben, der rettet, und Glauben, der auch heilt. Das ist dem Lukas ganz wichtig. Seelenheil. Und auch körperliches Heil sehen wir dort. Wir sehen Menschen, die in Jesus Glauben finden. Wir sehen Jesus auch sagen oder sehen, dass Menschen Glauben haben. Als Jesus ihren Glauben sah, heißt es in Kapitel 5, als die Freunde ihren gelähmten Freund bringen und Glauben in Jesus haben. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu diesem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. Echtes Heil. Wir hören Jesus selber sagen: Einen so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als ein Heide, ein Nichtjude, Glaube demonstriert in Jesus. Und mehrfach heißt es durch das ganze Lukas-Evangelium hindurch: Dein Glaube hat dich gerettet. Und weiters hören wir Jesus sagen: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und zu Petrus: Ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Lukas zeigt in seinem Evangelium, wie Glaube wiederhergestellt wird und wie Gott Glaube möglich macht in Jesus. Und der Theophilus, der musste das hören. Was auch immer ihn für Zweifel bewegt oder beschäftigt haben, womit auch immer er gekämpft hat, um Gewissheit, das ist, was Theophilus und was auch wir hören müssen, was im Lukas-Evangelium steht. Und es ist kein Zufall, dass der Lukas sein Evangelium ganz am Anfang im ersten Kapitel mit einer Geschichte über den Unglauben des Zacharias beginnt. Das ist kein Zufall. Das ist Absicht. Ja? Der Zacharias, der mit Unglauben kämpft, aber auch Heilung findet. Ja, ihr kennt die Story. Der Zacharias tut Dienst im Tempel und sehnt und betet schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit um ein Kind mit seiner Elisabeth. Aber sie können keine Kinder haben. Und es erscheint ein Engel im Tempel, als er Dienst tut. Und der Engel kündet ihm an, dass seine Elisabeth einen Sohn zur Welt bringen wird. Und das Erste, das der Zacharias sagt, ist: Woran soll ich das erkennen? Vielleicht ist es diese Entmutigung, die der Zacharias erlebt hat, nach vielen Glaubenskämpfen und nach vielen Enttäuschungen, unerhörten Gebets. Vielleicht ist er zynisch geworden: Woran soll ich das erkennen? Und er wird stumm, weil er nicht glaubt. Und er kommt raus und kann diese wahnsinnige Botschaft, dass sie ein Kind bekommen werden, nicht einmal weitergeben vor lauter Unglauben, weil sein Unglaube ihn stumm gemacht hat. Aber wir wissen auch, dass die Story endet im Guten, oder? Am Ende von Kapitel 1 sehen wir, wie die Story endet mit Zacharias singend und Gott lobend. Es ist eine Story, wie Gott, der Arzt, Unglauben heil macht und zum Glauben führt. Und das ist, was Lukas, der Arzt, uns zeigen will. Gleich ganz am Anfang in seinem Evangelium. Wie Gott, der Arzt, Glauben möglich macht und Seelen heil. Und wir brauchen unseren Glauben gestärkt für dieses neue Jahr, oder? Und wir brauchen Seelenheil für dieses neue Jahr. Alles, was kaputt gegangen ist über die vergangenen Jahre vielleicht oder kaputt gehen könnte, in dem, was schwierig ist, da redet Gott hinein durch sein lebendiges Wort, durch seinen Sohn Jesus, den er geschickt hat. Und durch das Evangelium, das er den Arzt Lukas aufschreiben lassen hat und das er uns gibt. Für beides, stärkenden Glauben und geheilte Seelen, gibt Jesus uns die Gewissheit, wenn wir Jesus anschauen. Und das werden wir über die nächsten Wochen und Monate, und das freut mich sehr. Und deswegen heißt die Predigtreihe auch Dr. Lukas Untersuchungen für einen Glauben, der gewiss ist. Und ich habe heute Morgen zufällig Lukas 19 gelesen in meiner stillen Zeit, die Geschichte vom Zachäus. Und es ist so eine super Geschichte, oder? Wie der kleine Ma, der unbedeutend und einfach überhaupt nichts vorsorgen kann, was irgendwie würdig wäre, was irgendeine Religiosität oder irgendein Glaube bedeuten wird. Und doch alles bringt, was er hat. Er klettert auf einen Baum hoch, er klettert. Genau, und fällt auch nicht runter, gell? Ja, es ist super. Und alles, was es braucht, bei einem Lehrer, wie es der Zacharias gelernt hat, als Zolleinnehmer, als Steuereintreiber, als religiös ganz unter, ist, dass Jesus einkehrt bei ihm. Das ist alles, was nötig ist. Dass Jesus einkehrt bei ihm und er findet Heilung. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, sagt Jesus. Ich freue mich so aufs Lukas-Evangelium. Und wir beginnen im Lukas-Evangelium damit, dass wir anschauen, wie Lukas uns Jesus vorstellt. Der erste Teil unserer Serie durch das Lukas-Archiv ist Kapitel 3 bis 6. Dort werden wir Jesus kennenlernen. Das ist der erste Teil dieser Serie. Dann wird es wahrscheinlich eine Unterbrechung geben und wir werden das Lukas-Evangelium dann ein anderes Mal weiter fortführen. Wir lassen die Weihnachtsgeschichte einfach hinter uns, weil wir Weihnachten jetzt gehabt haben. Und wir starten im Kapitel 3 mit 12 Predigten, die uns zeigen, wer Jesus ist. Das sind die 12 Predigten, auf die wir uns freuen dürfen. Jesus ist versprochener Messias, Sohn Adams, Sohn Gottes. Er ist der Schlangenzertreter. Er ist der Junge von nebenan und gleichzeitig Gottes größter Prophet. Er ist der Heilige Gottes, Verkündiger des Evangeliums. Er ist Meister, er ist Arzt, er ist Freund von Sündern. Er ist Reformer, er ist Herr über alles und er ist Gründer einer neuen Gemeinschaft. Jesus wird uns vor Augen geführt und darauf dürfen wir uns freuen. Der Lukas weiß, inspiriert durch den Heiligen Geist, weiß Lukas, was Theophilus und wir vor Augen geführt brauchen. Und das ist Jesus. Und wir werden Jesus hoffentlich neu und vertieft kennenlernen. Und so verschreibt uns Gottes Geist das Lukas-Evangelium. Beten wir, dass wir Erneuerung erleben dürfen in unserem Glauben, wiederhergestellter Glaube, geheilter Glaube, starker Glaube. Beten wir miteinander. Und das würde ich jetzt gern gemeinsam gleich machen, dass wir beten. Und im Anschluss an mein Gebet schauen wir uns dann noch ein kurzes Video vom Bibelprojekt an. Dort bekommen wir einen Überblick über die Kapitel 3 bis 9 vom Lukas-Evangelium. Die Bibelprojekt-Videos sind immer ganz hilfreich und geben uns einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Aber lasst mich jetzt beten für unseren Glauben. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich und danken dir, dass du Glauben möglich machst. Dass du das Wunder durch deinen Geist in uns vollbringen kannst, dass wir glauben von ganzem Herzen und mit unserem ganzen Verstand. Und darum bitten wir dich, dass du dieses Wunder tust, dieses Jahr. Dass unser Glauben wachsen möge, der Glaube gerade dort, wo er verletzt ist, dort, wo er Heilung braucht. Und wir danken dir für Jesus, deinen Sohn, den du in diese Welt gesandt hast, um Glauben möglich zu machen. Danke für den Glauben dieses Heiden, den du so gelobt hast, weil er dich gesehen hat, weil er dich verstanden hat, wer du bist. Danke für den Glauben dieser Freunde, die gekommen sind, weil sie gewusst haben, du Jesus, du kannst Leben verändern. Wir danken dir für den Glauben des Zachäus, der auf den Baum geklettert ist, um dich zu sehen, Jesus. Danke, dass du uns heil machst. Und so möchten wir dich bitten, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen möge, dass unsere Herzen vorbereitet sind. Lass uns vorbereitet sein, lass uns selbst uns vorbereiten in deinem Wort und im Gebet, dass wir Gutes empfangen dürfen und starken Glauben erleben dürfen in unserem Leben. Danke, dass wir diesen Glaubensweg und auch manchmal Kampf nicht alleine gehen, sondern dass wir einander haben als Gemeinde. Ich bitte dich, dass du uns in den Hauskreisen, in den Kleingruppen, in den Gebetsgruppen hilfst, gemeinsam vorwärts zu gehen und unseren Glauben auf dich auszurichten. Das, was wir lernen, miteinander zu vertiefen und dass wir wirklich einander im Glauben wachsen sehen dürfen. So bitten wir dich, dass du Gnade schenkst. Und wir danken dir für dein wunderbares und lebendiges Wort und schenk uns die Freude, Herr, die diese Nepalesen auch gehabt haben über dein Wort, weil es lebendig ist und weil es uns verändert. Und dafür danken wir dir. Im Namen unseres wunderbaren Herrn Jesus. Amen. Schauen wir uns noch miteinander an, was uns erwartet in den ersten Kapiteln.
Das Evangelium nach Lukas begann mit der Erzählung, wie Johannes der Täufer und Jesus von Nazareth auf die Welt kamen.
Im ersten Teil des Evangeliums macht Lukas einen Zeitsprung in die Zukunft. Johannes ist jetzt ein Prophet und führt eine Erneuerungsbewegung am Jordan an. All diese Israeliten kommen, um sich taufen zu lassen. Die Armen, die Reichen, Steuereintreiber und sogar Soldaten.
Was ist da los?
All diese Menschen geben sich einem neuen Leben hin.
Indem sie in den Fluss eingetaucht werden?
Naja, vor langer Zeit erbte Israel dieses Land, indem es den Jordan überquerte. Gott gab ihnen eine Verantwortung. Sie waren berufen, ihm allein zu dienen, ihren Nächsten zu lieben und sich gemeinsam für Gerechtigkeit einzusetzen.
Aus den Geschichten im Alten Testament wissen wir, dass sie darin immer wieder versagten.
Richtig. Deswegen ruft Johannes Israel dazu auf, nochmal von Neuem zu beginnen. Sie sollen zum Fluss zurückkehren und mit neuer Hingabe zu ihrem Gott daraus auftauchen, bereit für diese neue Sache, die Gott tun wird. In dieser Erneuerungsbewegung erscheint Jesus zum ersten Mal.
Jesus wird von Johannes getauft. Der Himmel öffnet sich und die Stimme daraus sagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich große Freude.
Gottes Worte hier sind voller Bezüge zu den hebräischen Schriften.
Der erste Satz ist aus Psalm 2, wo Gott versprochen hatte, dass ein König kommen wird, der Jerusalem regieren und sich dem Bösen in den Nationen entgegenstellen wird.
Der nächste Satz ist aus dem Buch vom Propheten Jesaja. Er bezieht sich auf den Messias, der zum Knecht wird, leiden wird und an Israels Stelle sterben wird.
Danach geht Jesus für 40 Tage in die Wüste, ohne etwas zu essen. Das wird echt hart.
In dieser Geschichte durchlebt Jesus in gewisser Weise Israels Reise durch die Wüste, die 40 Jahre dauerte. Dort vertraute das Volk seinem Gott nicht und rebellierte gegen ihn. Jesus schafft es, indem er der Versuchung widersteht und Gott vertraut. Diese Geschichte kennzeichnet Jesus als denjenigen, der die Geschichte Israels fortführen wird.
Nach der Wüste kommt Jesus zurück nach Galiläa in seine Heimatstadt Nazareth. Er geht in die Synagoge und wird gebeten, aus den Schriften vorzulesen.
Er öffnet die Schriftrolle von Jesaja und liest: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden.
Warum den Armen?
In der hebräischen Kultur war man nicht nur arm, wenn man kein Geld hatte. Da ging es mehr um den niedrigen sozialen Status. Frauen, Kinder, Kranke, Menschen am Rand der Gesellschaft. Erstaunlicherweise konnten hier auch reiche Leute dazuzählen, wie Steuereintreiber. Die wurden auch als Außenseiter angesehen und Jesus ist jetzt für sie da.
Jesus liest dann weiter.
Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist.
Freiheit scheint für Jesus eine große Sache zu sein.
Ja, Jesus befreite die Menschen von Krankheiten, von ihrer Vergangenheit oder ihrer Schande. Er befreite sie, damit sie ein Teil von Gottes neuem Königreich werden, von dem Jesus sagte, dass er es verwirklichen wird.
Danach beruft Jesus aus all seinen Jüngern 12 Männer als Leiter, die ihm bei seiner Mission helfen sollen.
Die Zahl 12 ist bewusst gewählt und symbolisiert die 12 Stämme Israels.
Das ist aber eine bunt gemischte Gruppe von Männern. Der eine ist Fischer, der andere ein ehemaliger Steuereintreiber, der für die römische Besatzung arbeitete. Und einer von ihnen ist ein ehemaliger Rebell, der gegen diese Besatzung kämpfte. Auf keinen Fall kommen diese Männer miteinander aus.
Jesus rief ganz bewusst Menschen zusammen, die Außenseiter oder Erzfeinde waren. Aber in Gottes Königreich sind sie aufgefordert, das Kriegsbeil zu begraben und in Einheit zu leben. Jesus nachzufolgen bedeutete, Teil einer neuen Weltordnung zu sein. Jesus fuhr fort und lehrte: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, um des Menschensohnes willen.
Jesus forderte seine Jünger sogar auf, ihre Feinde zu lieben und auch zu den Leuten ungewohnt großzügig zu sein, die sie nicht mögen. Sie sollen vergeben und gnädig sein. Das ist ein radikaler Lebensweg.
Jesus lehrte das alles aber nicht nur. Er versprach auch, auf diesem Weg voranzugehen. Er würde radikal großzügig sein, seinen Feinden vergeben und sie lieben, indem er ihnen das höchste Opfer bringt. Er gibt sein eigenes Leben auf.
Die letzte Geschichte in diesem Abschnitt von Lukas ist faszinierend. Jesus nimmt ein paar seiner Jünger mit auf einen Berg. Gottes Herrlichkeit erscheint in einer hellen Wolke und Jesus wird plötzlich verwandelt. 2 weitere Propheten erscheinen, Mose und Elia.
Sie sind die alttestamentlichen Propheten, die Gottes Herrlichkeit ebenfalls auf einem Berg erlebten. Und dann spricht Gott aus der Wolke und sagt: Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, hört auf ihn. Lukas zeigt uns, dass Jesus der höchste Prophet ist. Er ist Gottes Wort an Israel.
Die 3 sprechen darüber, was Jesus wohl macht, wenn er in Jerusalem ankommt. Was wird er tun?
Er wird in die Hauptstadt gehen, um als Israels wahrer König gekrönt zu werden. Aber nicht auf eine Weise, wie man es erwartet.
Damit kommt die Mission von Jesus in Galiläa zum Ende. Und der nächste Abschnitt vom Evangelium nach Lukas beginnt mit der langen Reise von Jesus nach Jerusalem.